Zwischen 1890 und 1895 hatten wir das größte Wachstum im Adventismus. Ellen White sagte sogar, dass die Tropfen des Spätregens zu fallen beginnen und wir der Wiederkunft nahe sind. Wir denken an das Sonntagsgesetz als etwas Zukünftiges, aber es war schon in Amerika. 1888 musste Alonzo T. Jones viermal zum Kongress und zum Senat gehen, um gegen dieses nationale Sonntagsgesetz zu kämpfen. Wir hatten eine Erweckung. Und was machten wir dann? Sport. Wer kam auf Sport? Sie sagte, Satan hat sich eine Vielzahl an Wegen ausgedacht, um Menschen davon abzuhalten, Gott zu dienen. Er hat Sport erfunden. Das ist tatsächlich so mit unserer Identität als Nation verwoben. Pastor Shin, früher waren wir ein armes Land. Das war der einzige Weg, um zu zeigen, dass wir kein Niemand sind. Sport war der einzige Weg für uns, um der Welt zu sagen, wir sind es wert. Wir sind auch jemand. Schaut uns an. Wir sind auch jemand. 3 Millionen Menschen. Ein Niemand, ein kleines Land. Wir sind jemand. Wir finden keine Identität in Christus. Als Jesus Christus uns erlöste und errettete, waren wir jemand. Denn Gott selbst kam herunter auf diese Erde, um dir zu zeigen, dass er dich so sehr liebt. Du bist sein Sohn. Deine Identität ist in Jesus, nicht in Modric. Ellen White nennt es das goldene Kalb. Wir verzögern die Wiederkunft. Wir verzögern die Spätregenerweckung. Und wir müssen Buße tun.
Heute sprechen wir über etwas fast Unantastbares in unserer modernen Kultur. Über Sport und Unterhaltung. Unser heutiger Gast ist Dr. Zee. Dr. Zee ist Professor der Theologie an der University of Weimar. Er hat einen Doktor in Kirchengeschichte und lehrt seit über einem Jahrzehnt an der University of Weimar Kirchengeschichte. Heute betrachten wir eine faszinierende und strittige Fallstudie aus der Adventgeschichte.
Das wird ein kontroverses Thema werden.
Lass uns zuerst ein wenig über deine Biografie sprechen. Du bist Kroate?
Ja. Halb Kroate, halb Serbe.
Ist Sport dort ein großes Thema?
Oh ja, in beiden Ländern. Eine Riesensache. Es ist eine Religion.
Eine Religion?
Nun, Jokic in Serbien. Djokovic, Doncic, Modric, das sind Namen, die jeder rund um den Globus kennt. Einige der Spitzensportler in der Welt. Und wir sind sehr stolz.
Was ist mit dir? Mochtest du Sport sehr?
Oh ja, ich wuchs quasi von Geburt an mit dem Ball auf. Und so wuchs ich in diesem Umfeld unter diesen Umständen auf. Praktisch jeder spielte auf der Straße Fußball. Einfach 2 Steine nebeneinander gelegt und 2 Steine gegenüber und schon geht's los. Komm, wir spielen. Jeden Ball, den ich sah, kickte ich gegen die Wand. Wenn kein Mitspieler da ist, na, dann spielt man mit der Wand.
Nun, es ist ein Teil deiner Kultur und womit du aufgewachsen bist. Und du wirst ein Historiker. Ist Sport ein Teil der Adventgeschichte?
Oh ja. Ja, das ist er. Als ich wirklich ein wenig anfing, über Sport nachzuforschen, das war, als ich an die Andrews University kam und einer meiner Mentoren war, Dr. Damstigt. Und er zeigte mir einige Ellen White-Zitate, die sich gegen Sport aussprachen. Ich war geschockt. Ich dachte mir, was? Sport ist Bewegung, das ist gesund. Das hält einen doch gesund, sagt man. Warum nehmen Sie mir meine Freude weg? Diese Ellen White ist so nervig. Also, ich meine, laut sagte ich das nicht, aber in meinem Kopf ignorierte ich es. Ich glaubte schon, dass Ellen White inspiriert war. Ich las viele ihrer Schriften und der Heilige Geist war offensichtlich am Wirken und veränderte mein Leben auf so viele Weisen. Aber sie hatte diese Ratschläge gegen Sport, die ich nicht wegräumen konnte. Also ignorierte ich es einfach. Aber richtig begann es erst, als ich hier in Weimar anfing zu unterrichten. Da fing ich an, einige ihrer Schriften zur Geschichte der Adventbewegung zu lesen und wie sich der Sport tatsächlich stark auf die Adventgeschichte auswirkte. Das ließ mich allmählich verstehen, dass es mit Jesu Charakter der Liebe inkompatibel ist. Ich hoffe, wir sprechen noch etwas mehr darüber.
Also nimm uns doch mit in die Geschichte und zur Erweckung von 1892 und 93. und wie der Sport bei dieser Erweckung eine Rolle spielte.
Als ich über Adventgeschichte und die Konferenz in Minneapolis 1888 las, denn jeder spricht ja von der Konferenz in Minneapolis damals im Jahr 1888, das ist im Adventismus ein großes Thema und ich fragte mich, was ist das 1888 in Minneapolis? Also fing ich an, Righteousness by Faith zu lesen und begriff, ich begann Material von Wegener und Jones und auch von Ellen White über die Erweckung von 1888 und 1889 zu lesen. Und ich bemerkte, dass unsere Kirche in dieser Zeitspanne eine große Glaubenserweckung durchlebte. Nicht nur, dass Alonzo Jones so machtvoll predigte, dass Menschen sich in Massen überall in den Adventgemeinden bekehrten, Namensadventisten aus Laodicea erwachten, taten Missionsarbeit und medizinische Missionsarbeit. Zwischen 1890 und 1895 hatten wir das größte Wachstum im Adventismus. Bis 1890 wuchs die Adventbewegung auf 30.000 Glieder an. In 5 oder 6 Jahren verdoppelte sich die Zahl von 30.000 auf mehr als 50.000 im Jahr 1895.
Wow.
Also das adventistische Wachstum explodierte in diesen 5 Jahren, als überall in den Adventgemeinden in allen Nationen große Erweckungen aufloderten, wobei Gerechtigkeit aus Glauben gepredigt wurde, die zugerechnete Gerechtigkeit Christi, Heiligung und auch das Überwinden der Sünde. Also waren große Themen, die Ellen White und Alonzo Jones... Ellen White und Wegener reisten gemeinsam zu verschiedenen Zeltversammlungen und das schaffte eine große Erweckung in unserer Kirche. Ellen White sagte sogar, dass die Tropfen des Spätregens zu fallen beginnen und wir der Wiederkunft nahe sind. Und das war mit dem Sonntagsgesetz gekoppelt. Wir denken an das Sonntagsgesetz als etwas Zukünftiges, aber es war schon in Amerika 1888, 1888, 89 und 90 musste Alonzo Jones 4-mal zum Kongress und zum Senat gehen, um gegen dieses nationale Sonntagsgesetz zu kämpfen. In dieser Zeitspanne am Ende der 1880er schlossen sich Katholiken und Protestanten zusammen. Man kann das googeln. Und sie versuchten, Amerika zu reformieren, damit es weniger säkular würde, indem sie die Sonntagsruhe vorschlugen und mit einem Sonntagsgesetz jeden zwingen wollten, am Sonntag zu ruhen. Und tatsächlich erkannten die Adventisten, jetzt geht's los, das Mahlzeichen des Tieres. Also wir erkannten, dass das jetzt kam. Durch Gottes Gnade wurde es verzögert, weil Alonzo Jones im Senat und Kongress beweisen konnte, dass dies verfassungswidrig war, auf Staatsebene eine religiöse Ausdrucksform einer anderen vorzuziehen. Wäre Alonzo Jones nicht dort gewesen, hätten sie es fast verabschiedet. Und so waren Adventisten hochgespannt, was jetzt passieren würde. Das Sonntagsgesetz wütete und tatsächlich saßen Hunderte von Adventisten in Arkansas, Tennessee und einigen anderen Südstaaten im Gefängnis, weil sie den Sabbat brachen. Und die Adventisten dachten, wow, jetzt ist es soweit, das Mahlzeichen des Tieres, dann die Erweckungsverkündigung. Und das schuf eine solche Erwartung, dass Jesus bald kommen würde. Das ist es. Wir warten schon seit 1844 darauf, jetzt ist es soweit. Das Sonntagsgesetz ist hier. Als nächstes kommt die Wiederkunft Christi, wir müssen Buße tun. Keine Laodicea-Spielchen mehr. Und so erzeugte das eine solch große Begeisterung in den Jahren 1892 und 1893. Sie fegte durch die ganze Kirche. Die Leute verkauften ihre Sachen und wurden Missionare und es fand eine unglaubliche Erweckung statt.
Was gab es da an persönlichen Dingen und Engagement? Du erwähntest, dass sie ihre Sachen verkauften?
Ja, das gab es. Da war ein bestimmter Moment im Dezember 1893, als 300 Menschen in der Kirche in Battle Creek zu einer erneuten Taufe kamen und ihre Mäntel und Schmuck verkauften. Wie hatten Adventisten denn Schmuck? Sie brachten einen Berg an Schmuck, Pelze, Mäntel und Edelsteinen, legten es auf den Altar und sagten, Herr, vergib uns, dass wir Geld gehortet haben, während Menschen ohne Christus sterben.
Wow.
Das war eine riesige Erweckung. Das war nur ein bestimmtes Ereignis und das hielt an. Wahrscheinlich wurde $1 Million gesammelt bei einer 3-wöchigen Erweckung, bei der Alonzo Jones in Battle Creek predigte. Und das nur im Tabernakel in Battle Creek, aber ähnliche Dinge geschahen überall im Land.
Also das war 1892 und 1893.
Und dann kam der Sport.
Also, sie starb? Die Erweckung?
Die Erweckung starb vollständig.
Und wie wissen wir, dass der Sport schuld daran war?
Ellen White sagt es. Tatsächlich war es nicht Ellen White, sondern Prescott.
Was sagte er?
Zuerst die erste Erweckung war am Ende der Generalkonferenz von 1892 und dann im Mai die Frühjahrsgeneralkonferenz 1893. Das war der Höhepunkt der großen Erweckung.
Okay.
Und aber, also bis März 1893, der Höhepunkt der Erweckung. Und nur 2 Monate später im Mai, nach einer riesigen geistlichen Erweckung, bei der Menschen Buße taten und gar nicht mehr nach Hause wollten. Sie wollten nur noch zur Gemeinde gehen, beten und mit Jesus sprechen. Zu dieser Zeit wurde auch von Heilungswundern gesprochen. Da war ein blinder Mann, der während der Erweckung der Generalkonferenz von 1893 geheilt wurde. Da gab es eine Dame, die nicht mal Adventistin war und bei der Erweckung von 1893 auftauchte. Sie spürte den Heiligen Geist und gab der Kirche $1 Million. Kellogg eröffnete mit dieser 1. Million das Hinsdale Hospital in Chicago. Somit haben wir heute das Hinsdale Hospital in Chicago. All das war ein Ergebnis dieser Erweckung von 1893. 2 Monate nach der Erweckung sagt der Präsident des Colleges in Battle Creek, W.W. Prescott, der geistliche Zustand des Colleges ist, Zitat, schlimmer, als ich es je gekannt hatte.
Wow.
Schlimmer, als ich es je gekannt hatte. Das sagte er über den geistlichen Zustand des Colleges. Dann schrieb er Briefe an Ellen White, worin er beklagte, dass die Erweckung völlig gestorben war und er wusste nicht warum. Als ob sich niemand mehr für Gott interessiert. Wie konnte das geschehen? 2 Monate. Ellen White schrieb ihm Briefe.
Was war ihre Antwort?
Ich kann den Brief vorlesen.
Ja, lese es.
Sie schickte mehrere Briefe an Prescott.
Okay.
Sie schickte Briefe an Uriah Smith. Sie schickte Briefe an den Ausschuss des Colleges in Battle Creek. Und dann schrieb sie 2 Artikel im Review.
Und das war alles im Kontext dieser Erweckung, die starb?
Ja, dann sprach sie und sagte, das war am 5. September 1893. Sie erhielt den Brief von Prescott und antwortete darauf aus Australien, was einige Zeit dauerte. Also im September 1893 antwortete sie, hat der Herr euch die Fenster des Himmels voller Gnade geöffnet und euch einen Segen ausgegossen? Oh, dann war es an der Zeit, die Lehrer und Studenten zu unterrichten, wie man die kostbare Gunst Gottes behält, indem man im Einklang mit dem vermehrten Licht arbeitet. Sie sagt, das Licht des Himmels wurde gegeben. Und zu welchem Zweck wurde diese Erweckung gegeben? Damit das Licht in praktischen Werken der Gerechtigkeit hervorscheine. Missionare, hingehen und das Werk zu Ende bringen. Den großen Missionsauftrag zu vollenden. Aber was taten sie? Sie fährt fort. Er zog und trainierte nicht schon das Spielen von Spielen in die Richtung Satans, und führte zum Besitz seiner satanischen Eigenschaften. Seiner Eigenschaften. Was wäre, wenn die Studenten Jesus sehen könnten? Den Mann von Golgatha, der betrübt auf sie schaut, wie es mir gezeigt wurde. Die Dinge erhalten gewiss eine falsche Prägung in der Bildung in Battle Creek und arbeiteten dem Wirken der göttlichen Kraft entgegen, die gnädig geschenkt wurde.
Wow.
Sie sagt also, dass es eine göttliche Kraft gab. Sie sagt, die Fenster des Himmels waren geöffnet. Sie nennt es sogar die frühen, die ersten Tropfen des Spätregens. Das himmlische Licht wurde gegeben, aber was tötete es? Das Spielen von Spielen. Er zog die Studenten, ihren eigenen Ruhm zu suchen und die Dominanz im Sport und die Eigenschaften Satans. Und so tötete das die Eigenschaften Christi. Das ist nur der Anfang. Es gibt noch so viele andere Briefe.
Das ist ein sehr starkes Zitat. Und sie spricht von den Eigenschaften Satans. Was sind diese Eigenschaften, die der Sport fördert?
Ja, ich brauchte eine Weile, um das zu verstehen, denn früher liebte ich Sport und dachte, was ist daran verkehrt? Warum ist sie gegen Sport?
Genau.
Doch die Bibel sagt, in Römer 12, Vers 10, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Die Bibel lehrt die Macht der Demut. Also ehrt einander mehr als euch selbst. Was lehrt der Sport?
Dominanz.
Ehre wen?
Sich selbst.
Sich selbst mehr als wen? Mehr als?
Die anderen.
Die anderen. Also das ist das genaue Gegenteil dessen, was das Evangelium lehrt. Das Evangelium lehrt Demut. Man geht nicht mit Demut ins Spielfeld. Man geht ins Spielfeld mit, nun, es heißt, man muss aggressiv hinausgehen. Du musst den Gewinner schlagen. Man muss den Ball direkt vor seiner Nase versenken, um zu gewinnen. Und dann erhält man selbst die Ehre und bekommt den Ruhm. Und man genießt den Ruhm. Und Luzifer, das ist das, was er im Himmel wollte. Er wollte nicht den Charakter Gottes. Er wollte nur die Macht Gottes. Und so übertrug er diese Eigenschaften auf den Sport. Und so spielen wir nach seiner Vorlage. Wenn wir eine Sportart betreiben, sind wir Marionetten an den Fäden und wir besitzen seine Eigenschaften. Nämlich, ich möchte mich nicht verleugnen. Die Bibel lehrt dem Ich und dem Stolz zu sterben. Lehrt der Sport ein, dem Stolz zu sterben? Nein, man braucht Ego. Also wenn man im Sport ein Tor schießt, jeder jubelt. Sie streben nach diesem Ruhm, dass sie noch besser sein können. Es spielt keine Rolle, ob du gewinnst, ob du gedemütigt wirst, ob ich dich ausdribble und du wie ein Blödmann aussiehst, ist mir egal. Jeder lacht und applaudiert, dass einer seinen Bruder gedemütigt hat. Und es lehrt einen, seinen Feind nicht zu lieben, seinen Bruder nicht zu lieben. Doch Jesus lehrt dieses komplette gegensätzliche Evangelium. Liebe deinen Feind. Demut. Stirb dem Ich. Ehrt einander mehr als euch selbst. Und nicht ehre das eigene Ego. Also Sport ist im Grunde das Ego, das Praktizieren des Egos eingehüllt in körperliche Bewegung. Es ist der Vorwand eines Bewegungstrainings, um in Wirklichkeit das Ego aufzupolstern.
Was für Sportarten spielten Sie denn damals in Battle Creek?
Also Battle Creek begann tatsächlich, war das im März 1893, genau als die Erweckung aufhörte. Die Michigan Fußballliga wurde zum ersten Mal organisiert.
Das war Fußball oder Football?
American Football.
American Football.
Ja, American Football. Und Ellen White spricht darüber, wie brutal dieser Sport ist. Es erzeugt Mini-Erschütterungen. Viele Leute, die Football spielen, haben alle möglichen Hirnschäden nach ihrer Karriere. Aber in diesem Brief an Prescott spricht sie nicht einmal über die Brutalität im Sport. Sie sagt nur, genau die Tatsache, dass man seinen Bruder dominieren möchte und den Ruhm dafür bekommt, dass man seinen Bruder dominiert. Wofür erhält man den Ruhm? Dafür, dass man den Ball ein bisschen besser in den Korb bekommt als der andere? Nichtiger Ruhm. Es ist nicht einmal richtiger Ruhm. Und sie spricht über diese Gesinnung, die kein Demut lehrt und auch keine Feindesliebe. Das ist eine Haltung, die Selbstliebe lehrt. Liebe dein Ich. Es geht allein um das Ich im Sport. Alles dreht sich um mich. Ich will dieses Vergnügen des Ruhms. Und manchmal spielen wir als Kinder, ohne dafür bezahlt zu werden. Den Ruhm zu schmecken genügt schon als Lohn. Es geht ums Ich und man erbaut seine egoistische Natur. Wir alle haben als Menschen schon eine sündige Natur. Wir müssen sie nicht fördern. Also in jener Zeit spielten sie Football, American Football.
Also sie gründeten eine Liga?
Sie gründeten eine Liga und luden das College von Battle Creek ein, der Liga beizutreten. Und Battle Creek sagte ohne nachzudenken, ja sicher, körperliche Bewegung.
Es war eine lokale Liga in der Community?
In Michigan, es war eine Michigan-Liga.
Oh.
Sie spielten darin gegen andere Colleges.
Staatliche Schulen.
Ja, also anstatt hinzugehen und ihnen von der Drei-Engels-Botschaft Zeugnis zu geben, gab es ein Drei-Engel-Eintauchen oder wie immer man das nennt.
Touchdowns.
Ja, Touchdowns.
Ich verstehe.
Aber weißt du, American Football ist sehr aggressiv. Man muss seinen Körper einsetzen und sich voll ins Zeug legen. Tatsächlich muss man körperlich stärker sein, um den anderen in den Dreck zu werfen und mit dem Ball loszurennen und zu gewinnen. Das hat also so viele Ebenen, die falsch sind.
Stimmt.
Zuerst einmal ist es brutal. Es gibt immer irgendeine Art von körperlichen Schäden, wenn man diesen Sport betreibt. Sogar mit der ganzen heutigen Schutzausrüstung gibt es immer alle möglichen Schäden. Und dann der Charakter Satans. Der Charakter eines Liebe deinen Bruder nicht ist da vorhanden. Es ist auf vielen Ebenen falsch und es ist verrückt, wie viele Adventisten es einfach nicht sehen. Sie sind einfach verwirrt. Ich brauchte Jahre, um es zu erkennen. Ich erinnere mich, wie der Herr 2005 zu mir redete und sagte, schau dir das nicht an. Und ich dachte mir, warum? Ich brauchte 10 Jahre, um das verstandesmäßig zu begreifen. So weit sind wir von der Liebe Christi des Evangeliums in der Kirche entfernt, dass wir nicht einmal verstehen, warum das verkehrt ist.
Also vielleicht schaut jemand zu und denkt sich, okay, das mag für brutale Sportarten wie Football oder Boxen gelten. Und für Menschen, die eher extrem sind bei dieser Testosteron-Dominanz. Was, wenn ich einfach eine nette Runde Tennis unter Freunden spielen möchte? Mit einer Gruppe von Rentnern? Ist das grundsätzlich falsch? Ich bekomme doch meine Bewegung.
Stimmt.
Ich denke an Leute, die das vielleicht ansehen und so denken.
Zähle nicht, zähle nicht. Wenn man eine solche Art von Aktivität machen möchte, ist die erste Frage, warum macht man diese Art von Aktivität? Als allererstes, weil man es im Fernsehen gesehen hat. Man hat gesehen, dass die Welt das macht und deshalb macht man es. Es gibt alle möglichen Arten von Übungen oder Training, was man machen kann, die gesünder und charakterbildender sind. Man könnte körperlich arbeiten, was tatsächlich das Gesündeste ist. Man könnte wandern gehen oder schwimmen. Man kann mit den Kindern Ball spielen, aber eben nicht zählen, nicht versuchen, sie zu schlagen.
Genau.
Sobald man versucht, seinen Gegner zu schlagen, und ich versuchte es, ich sagte, Herr, ich werde nicht aggressiv spielen, ich werde nicht mit meinem Ego spielen, und dann beginnt man, auf dem Feld fertig gemacht zu werden. Und der andere sticht dich aus und legt dich um, und du möchtest darauf antworten. Ich möchte auch etwas bekommen, meine Integrität verteidigen, mein Ego. Ich bin doch kein Niemand.
Stimmt.
Schau, es geht alles um dich.
Ja.
Und damit versetzt man sich wieder in diese Lage. Also zähle einfach nicht. Bring einfach den Ball übers Netz. Bewege dich, unterhalte dich, Spaß, Lachen, gut gemacht. Lass mich versuchen, ihn näher an die Linie zu bringen. Oh, gut gemacht, was auch immer. Und dann gibt es Leute, die sagen, oh, ich muss einen besseren Schläger kaufen, damit ich meinen Nächsten besiegen kann.
So I can beat my neighbor.
Das nächste Mal werde ich gewinnen.
Stimmt.
Also kauft man sich einen Schläger für $300. Man verschwendet also Gottes Geld. Dann heißt es, oh, ich brauche diese Schuhe für Tennis. Eine andere Art von Schuhen. Also kauft man sich für weitere $150 Schuhe. Dann fängt man an zu investieren und zu üben. Man spielt an die Wand, damit ich das nächste Mal meinen Freund schlagen kann. Damit ich endlich die Dröhnung der Ruhmesdroge bekomme. Siehst du das? Das ist alles verkorkst. Das ist nicht, was wir laut Christus tun sollen. Er sagt, geht hin und verkündigt, tauft und macht zu Jüngern alle Völker.
Stimmt.
Lehrt sie alles, was ich euch gesagt habe. Versuche nicht, deinen älteren Bruder auf dem Platz zu dominieren und deinen Abschlag zu perfektionieren, als ob du das bräuchtest. Perfektioniere deinen Charakter, Bruder, und nicht deinen Abschlag. Weißt du, auf welche Art du kämpfen solltest? Weißt du was? Du möchtest einen Sport machen? Bekämpfe die Sünde in deinem Leben. Okay, du möchtest einen Feind haben? Der Teufel ist dein Feind. Du möchtest einen Gegner haben, den du schlagen möchtest? Dann faste ein bisschen. Mach ein wenig Medienfasten. Schlage den Teufel. Hört auf, euch hier gegenseitig zu schlagen, indem ihr versucht, das bessere Ego zu haben. Tatsächlich helft ihr damit dem Teufel. Und so bringen wir durcheinander, wer der eigentliche Gegner ist. Der Teufel hetzt uns nur aufeinander. Das ist einfach verrückt.
So, das erstickt die Erweckung von 1893?
Absolut, das erstickte die Erweckung.
Und diese Football-Liga, die da entstand? Ellen White verknüpft es damit, diesen Geist des Wettbewerbs und Eigenschaften Satans zu fördern.
Hier ist noch eine weitere Aussage. Sie befindet sich in ihrem zweiten Brief, den sie an Prescott im Oktober schickt. Man kann den ganzen Brief lesen. Das war im Brief Nummer 46 im Jahr 1893. Im Brief 47 schreibt sie, oh, wie schmerzt es mein Herz, seitdem zu sehen, dass das kostbare Licht, das in Battle Creek bei der letzten Generalkonferenz gegeben wurde, nicht so geschätzt wurde, dass jede Lampe gereinigt und brennend gehalten wurde, mit dem Öl der Gnade versorgt wurde. Unter der Jugend führte die Leidenschaft für Footballspiele und andere Arten von selbstsüchtigen Freunden mit ihrem Einfluss in eine falsche Richtung. Wachsamkeit und Gebet und ein tägliches sich Gott weihen wurde nicht beibehalten. Und sie sagt zu Prescott, deshalb habt ihr den kostbaren Heiligen Geist verloren, der uns gegeben wurde. Nun, sie kehrten um.
Ja.
Sie schickte das an Prescott, sie schickte es an Uriah Smith und an den Erziehungsausschuss von Battle Creek. Sie verschickte einige Briefe und sie unterbanden es. Sie sagte, zieht die Notbremse in Battle Creek. Das schrieb sie aus Australien. Und so hieß es, oh, okay, sie gingen also aus der Liga, sie hörten mit der Liga auf und verließen schließlich die Liga. Wir brauchten dazu einige Monate. Und was geschah dazwischen? Alonzo Jones kam zurück nach Battle Creek und hatte eine große Erweckungsreihe der Erweckung im Dezember. Dieser Brief war vom 25. Oktober 1893.
Okay.
Einen Monat später begann er den ganzen Monat mit einer Erweckungsreihe und das war der Moment, als die Leute ihren Schmuck, ihre Pelzmäntel und ihre goldenen und Diamantnadeln nach vorne brachten. Das war im Dezember 1893.
Okay.
Als die Erweckung tatsächlich zurückkam.
Oh, sie kam also wieder?
Ja, sie kam mit großer Macht zurück und sie hielt in 1894 noch an.
Und was geschah dann?
Weißt du was? Sie kehrten zum Sport zurück.
Ist das dein Ernst?
Ja. Sie kehrten zum Sport zurück. Also auf dem Campus konnten sie keinen Sport mehr betreiben. Aber die Studenten gingen für sich an andere Colleges, um dort zu spielen. Sie gingen dorthin, um zuzuschauen und zu spielen. Und dann im Jahr 1895 fingen sie tatsächlich an, gegeneinander auf den Campus zu spielen.
Innerhalb der Uni.
Ja, universitätsintern. Sie begannen miteinander zu kämpfen. Das College gegen die Akademie und so weiter. Sogar die örtliche, nicht-adventistische Zeitung machte sich über die Adventisten lustig.
Wow.
Und schrieb, die Akademie schlug das College. Es gab ein Spiel, da schlug die Akademie das College und die Leute vom College waren so beschämt. Was machen wir jetzt? Dann war die Erweckung vorbei. Später übernahmen Sutherland und Megan. Sutherland kam und sagte, wir müssen das ändern. Er kam 1897 und pflückte das Footballfeld um.
Ja.
Und er begann, einen Garten zu pflanzen und machte unter der Woche Missionsarbeit mit den Menschen in der Community. Also die Studenten nahmen jetzt daran teil. Die ESI-Studenten meinten, unser Campus ist ein Scherbenhaufen und wir betreiben hier Sport. Menschen kommen zum Campus und überall wuchert das Gras. Nichts ist gemäht. Schneidet euer Gras, das ist euer Zuhause. Also körperliche Arbeit verändert den Charakter, denn dabei verleugnet man sich selbst. Man stirbt dem Ich. Man muss hart arbeiten, also es ist gut für den Charakter. Und dann hatten sie im Jahr 1897 eine weitere Erweckung mit Sutherland. Aber wieder, es waren diesmal nicht nur die Studenten, sondern auch die Lehrer. Sie wollten ihren Sport zurückhaben.
Es gab also Widerstand.
Es gab Widerstand und schließlich ging Sutherland und sagte, ich bin raus.
War das am Emmanuel Missionary?
Nein, das war immer noch in Battle Creek.
Ah, noch dort.
Dann ging er und er baute Andrews.
Ah.
Die Andrews-Universität wurde erbaut, um Sport zu bekämpfen.
Sie wurde erbaut, um den Sport zu bekämpfen?
Ja, das wollte Sutherland mit Berrien Springs tun. Er sah, dass es dort eine Farm gab. Es gab viel Landwirtschaft, denn Battle Creek hatte keine Farm neben dem College.
Ja.
Man musste erst eine Meile laufen. Und so sagte Ellen White ihm, such dir einen anderen Ort. Und sie fanden Berrien Springs. Und dort bauten sie das Emmanuel Missionary College. Und dort hatten sie bis 1915 keinen Sport. Als Ellen White starb, sagten sie, lasst uns Sport haben. Sobald Mose oben auf dem Berg ist, los geht's mit dem goldenen Kalb. Das goldene Kalb. Los gehen wir zurück zum goldenen Kalb. Ellen White nannte Sport nämlich ein goldenes Kalb. Weil es ein Götze ist. Es ist Götzenanbetung. Es ist eine Verherrlichung des Ichs. Deshalb schrieb sie, ihr hattet ein goldenes Kalb und ihr standet auf, um zu spielen.
Wow.
Diese Begriffe verwendete sie.
Also, da gibt es diese typische Reaktion auf Dinge wie dieses, mit der Erwähnung von Ellen White in der Adventgeschichte. Da haben wir es wieder. Ihr wollt nicht, dass wir irgendeinen Spaß haben, eine freudlose, ernste und feierliche Religion. Und du, Dr. Z, du killst gerade die Party.
Du ruinierst die Stimmung. Nein. Man kann bei Millionen anderer Dinge Spaß haben. Das ist das Traurige daran. Man denkt, nur das bringt Spaß. Weil man so abhängig geworden ist von dieser Selbstverherrlichung durch die Dominanz im Sport. Dass man daran so viel Freude findet, nicht so liebenswürdig und liebevoll wie Christus zu sein, dass das für einen Spaß bringt. Und dann kann man sich nicht einmal eine Aktivität vorstellen. Dann benötigt man Buße, Umkehr, eine tiefe Reue. Bitte den Herrn um Vergebung. Um zu Christus zurückzukehren, der sagt, liebt eure Feinde wie euch selbst, stellt sie nicht bloß.
Was ist mit diesem Zitat?
Aber es gibt andere Dinge, die man machen kann, um Spaß zu haben.
Ja, ist es für mich eine Sünde, meinen Sohn einen Ball zuzuwerfen, damit er ihn fängt?
Nein. Versuchst du, ihn zu besiegen? Nein. Du kannst einen Ball werfen, du kannst eine Axt werfen. Nein, keine Axt. Irgendwas, man kann und darf Spaß haben und Spaß machen. Man kann mit Freunden am Strand Frisbee spielen.
Ja.
Es gibt so viel, was man zum Spaß machen kann.
Lass mich dieses Zitat von Ellen White vorlesen.
Ja.
Das ist Brief Nummer 17 aus dem Jahr 1893 und ich glaube, das war im Kontext der Geschehnisse in Battle Creek, wenn man sich die Zeit ansieht. Ich verdamme die schlichte körperliche Bewegung beim Ballspiel nicht, aber sogar das in all seiner Schlichtheit könnte übertrieben werden.
Sogar in einer Schlichtheit kann es übertrieben werden.
Ich schrecke immer vor den fast sicheren Resultaten zurück, die den Anfängen dieser Vergnügungen folgen. Es führt dazu, dass Mittel ausgegeben werden, die dazu verwendet werden sollen, denen das Licht der Wahrheit zu bringen, die ohne Christus zugrunde gehen.
Richtig, man verschwendet
die
Geld.
Vergnügungen und ausgegebenen Gelder, um sich selbst zu gefallen, die schrittweise zur Selbstverherrlichung führen und eine Ausbildung in diesen Spielen zum Vergnügen schaffen, eine Liebe und Leidenschaft für solche Dinge, die für eine Vervollkommnung des christlichen Charakters nicht zuträglich sind.
Ja.
Was sagt sie hier?
Denn die Vervollkommnung eines christlichen Charakters ist Liebe. Liebe deine Feinde. Liebe, so wie Christus liebte. Nicht um jemanden zu verletzen oder auszutricksen. Wenn man Sport betreibt, bricht man in Wirklichkeit 9 Gebote. Du sollst kein falsches Zeugnis geben. Denn jedes Mal, wenn man jemanden austribbeln möchte, täuscht man ihn. Man lügt. Man zeigt, ich möchte diese Richtung nehmen. Oh, ausgetrickst, ich nehme diese Richtung, Idiot. Aha, ich hab dich, Edge. Und jeder freut sich. Was? Ha, 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 schau, ausgetrickst. Was macht man da?
Richtig.
Liebt man da seinen Bruder, wenn man ihn wie einen Idioten aussehen lässt?
Stimmt.
In jedem Sport geht es um Lügen. Denn man muss antäuschen. Täuschen, vortäuschen. Ich werfe. Nein, tue ich nicht. Man lügt dabei. Man versucht, seinen Bruder zu täuschen. Und man trainiert sich selbst im Täuschen anderer.
Also Ellen White weist darauf hin.
Worüber sprechen wir hier? Das ist das Falsche auf so vielen Ebenen. Manchmal die Brutalität im Sport.
Ja.
Und manchmal wird gesagt, wie gesund Sport sei. Die Wissenschaft hat gezeigt, dass Sportler nach ihrer Karriere alle kaputt sind. Und nicht nur die Sportler. Wir spielen als Teenager, wir spielen als 20-Jährige. Wir können alle unsere Verletzungen aufzählen. So viele Verletzungen. Ich verletzte mich so oft, ich brach mir den Knöchel, verdrehte mir den Knöchel, musste so oft liegen. Einmal brach ich mir den Knöchel so schlimm, dass ich 3 Monate im Bett liegen musste. Und sobald es verheilt war, zog ich los, um wieder zu spielen gegen das koreanische Team. Tut mir leid.
Oh, naja, ich bin nicht so gut. Also, spieltest du Fußball?
Ja, es war Fußball, Hallenfußball. Das war in Andrews. Und weißt du, die Koreaner sind schnell. Und dann kam nur eine kleine Berührung. Es war nicht einmal ein Foul. Diese kleine Berührung ließ mich wieder auf meinen Knöchel treten. Wieder der gleiche Knöchel. Und weitere 3 Monate zurück ins Bett. Ich dachte mir, dass Gott dabei an meine Türe klopfte.
Ja.
Und versuchte mir etwas zu sagen. Ich begriff es dennoch nicht. Ich fing an weiterzuspielen und ich habe immer noch einen schmerzenden Knöchel. Und 9 Kilo hatte ich obendrein zugenommen, weil ich 6 Monate im Bett lag. Ich hatte 9 Kilo zugenommen. Ich brauchte ein wenig, um sie wieder loszuwerden und sie sind noch nicht ganz weg. Und so, na egal. Sport ist nicht mal gesund. Weißt du, was gesund ist? Wenn man seinen Körper auf richtige Art bewegt und trainiert. Im Sport hat man extreme Bewegungen mit den Gelenken. Bänder reißen sanft ein, aber man spielt ja viel. Und so ist es in Wirklichkeit schädlich für den Körper.
Also Ellen White sagt, hey, es ist keine Sünde, mit jemandem Ball zu spielen, werfen und fangen zu spielen. Aber sie sagt, sogar das kann.
Sogar das?
Es sieht nach einem rutschigen Abhang aus, der sehr leicht zu etwas anderem hinunterführen kann. Diesen Anschein hat es.
Ich hörte die ganze Zeit, dass dieses Zitat verwendet wurde.
Stimmt, es ist das Zitat.
Sie zitieren nie die anderen 100 Zitate, wo es heißt, dass es satanisch
ja.
ist.
Ja, richtig.
Sie zitieren nur das. Schaut, ihr könnt Ball spielen. Nein, sie spricht von einfachen Ballspielen, den Ball werfen und jemand versucht, ihn zu treffen. Irgendwo im Park. Und man spielt einfach so. Das ist kein Wettbewerb, kein Wettkampf. Sobald es anfängt, ein Wettkampf zu werden, fängt man mit dem Versuch an, sich selbst mehr als andere zu ehren. Ansonsten hat der Sport ja keinen Sinn. Der Sinn beim Sport ist zu gewinnen und nicht zu verlieren.
Richtig.
Deshalb sagt sie, ich verdamme schlichtes Werfen eines Balles und ihn mit einem Stock zu treffen nicht. Also das kann man schon als kleine körperliche Übung oder zum Spaß an der Bewegung machen. Aber sogar das, was sagt sie? Sogar das in seiner Schlichtheit kann, was sagt sie?
Übertrieben werden.
Übertrieben werden. Wie wird es übertrieben? Man fängt an zu denken, dass man besser ist. Und man fängt damit an, sich einen besseren Stock zu kaufen. Und später noch eine Ausrüstung, die einem beim Gewinnen helfen kann. Und wohin bewegen wir uns damit? Da haben wir es schon wieder. Das ist Übertreibung. Das ist ein Übermaß. Darüber spricht dieser Text. Er erlaubt den Sport nicht.
Sie spricht über diese 2 Extreme in Testimonies, Band 1, Seite 565. Dort steht, es gibt Menschen mit krankhaften Vorstellungen, für die der Glaube etwas Tyrannisches hat, das sie gleichsam wie mit einer eisernen Zuchtrute beherrscht. Das unschuldige Lachen der Jugend oder irgendeines anderen lässt sie erstarren. Jede Erholung und jedes harmlose Vergnügen halten sie für Sünde. Sie meinen, dass der Geist von Ernst und Strenge geprägt sein muss. Das ist ein Extrem. Dann geht es zum anderen Extrem. Andere glauben, der Geist müsste sich stets auf die Entdeckung neuer Vergnügungen und Zerstreuungen konzentrieren, damit ihr Wohlbefinden erhalten bleibe. Schließlich werden ihnen diese Erregungszustände dauerndes Bedürfnis, ohne dessen Befriedigung sie sich nicht wohlfühlen. Solche Menschen sind keine wahren Christen. Sie gehen in ein anderes Extrem. Die echten Grundsätze des Christentums öffnen alle eine Quelle der Glückseligkeit, deren Höhe und Tiefe, Länge und Breite unermesslich sind. Also das sind zwei Extreme. Sprich ein bisschen darüber.
Ja, also das erste Extrem sind diejenigen, die jede Erholung oder jedes Vergnügen für eine Sünde halten. Ich habe solche Leute gesehen. Aber immer weniger. Wir gehen quasi zur
Anderen Seite.
Aber es gibt sie. Nennen sie gesetzlich oder kalte Christen oder wie auch immer. Das unschuldige Lachen der Jugend oder irgendeines anderen lässt sie erstarren. Sie ist also nicht gegen Lachen. Sie sagt, jede Erholung und jedes harmlose Vergnügen halten sie für Sünde. Nein, sie sagt, dass der Verstand nicht immer von Ernst und Strenge geprägt sein sollte, sogar von religiösen Themen. Sie sagt das. Dein Verstand sollte nicht immer bei religiösen Themen oder Arbeitsthematiken sein. Es gibt eine Zeit für angemessene Erholung, sogar für Vergnügung.
Was ist Vergnügung? Was wäre eine angemessene Vergnügung?
Eine angemessene Vergnügung? Ich gehe mit meinen Kindern aufs Paddleboard.
Oh, das wäre eine Vergnügung. Okay.
Wenn man auf Entdeckungsreise geht, was befindet sich hinter dieser Insel? Schauen wir doch nach. Schauen wir doch, ob wir irgendwelche Tiere finden. Oder lass uns reden. Man kann Vergnügen mit Bildung verbinden.
Also etwas, das Spaß macht.
Ja, harmloser Spaß. Oder mit meiner Tochter. Werfen wir einen Ball und schauen, wie sie ihn treffen kann. Gut gemacht. Schauen wir mal, wie Papa das machen kann. Boom. Haben wir dabei Spaß? Und wir lachen dabei. Die Kinder lachen. Bin ich da im Wettbewerb mit meiner Tochter oder meinem Nächsten? Nein.
Stimmt.
Mache ich dabei eine religiöse Aktivität? Nicht unbedingt. Ist es Arbeit? Nein. Es ist Vergnügen. Es ist eine erholsame Vergnügung. Ein Freizeitvergnügen. Einige Brettspiele, die einen nicht das Gewinn lehren oder klüger zu sein als andere. Es gibt alle möglichen Brettspiele, die man spielen kann, wie Life of Christ. Einmal spielten wir ein Nationalparkspiel. Aber nicht als Wettbewerb. Wenn es keinen Wettstreitcharakter hat, ist es nicht gegen die Prinzipien des christlichen Charakters.
Ich möchte zu diesem Gedanken zurückgehen, dass es die Erweckung und den missionarischen Geist erstickt.
Richtig.
Das stammt aus dem Brief Nummer 47 vom 25. Oktober aus dem Jahr 1893. Darin steht: Sie handeln, als ob die Schule ein Ort wäre, an dem sie sich im Sport vervollkommnen können. Diese Menschen handeln so, als wenn es der wichtigste Zweig ihrer Ausbildung wäre. Das ist alles falsch, vom Anfang an bis zum Ende. Es qualifiziert die Jugend nicht dazu, als Missionare hinauszugehen, Not und Entbehrung zu ertragen und ihre Kräfte zur Ehre Gottes zu gebrauchen. Also, es erstickt diese Erweckung, die in Battle Creek stattfand. Und sie erwähnt besonders, dass es den missionarischen Geist zerstört. Aber wie zerstört Wettkampfsport dieses Verlangen, hinauszugehen, ein Missionar zu sein?
Also, das sagte sie Prescott. Das war ihr zweiter Brief an Prescott. Und sie schreibt, die Studenten handeln so, als ob die Schule ein Ort wäre, an dem sie sich im Sport vervollkommnen sollen. Also darüber spreche ich, wenn man mit dem Spielen gegeneinander anfängt und dabei versucht, seine Schüsse zu perfektionieren, seine Finten zu vervollkommnen, versucht, das Lügen zu perfektionieren und dabei den Ball wegnimmt und besser als sein Gegner ist, um das eigene Ego zu verherrlichen, versucht man sich selbst in einer falschen Aktivität zu vervollkommnen. Wir sollten uns vervollkommnen im Hass gegen die Sünde, in Nächstenliebe, in der Liebe zur Mission und sich darin vervollkommnen, dem Ich abzusterben. Aber das ist in Wirklichkeit ein sich selbst dazu erziehen, das Vergnügen zu lieben. Das Vergnügen der Verherrlichung zu lieben. Denn sobald man dieses Gefühl bekommt, dass man besser ist, die Ehre, denn wir alle haben eine sündige Natur. Sündige Natur ist egoistisch. Wir sind damit geboren. Wir sind schon mit einer sündigen Natur empfangen und haben die Tendenz, als Menschen sehr egoistisch zu werden. Und wir als Menschen sind schon super selbstsüchtig. Dieser Gaul muss nicht weiter gefüttert werden. Und so füttert der Sport dieses Ego, das Ich. Und wenn man Sport treibt, fängt man an, nach dieser Erregung Ausschau zu halten. Sich selbst auf die Schulter zu klopfen oder das Vergnügen zu haben, geehrt zu werden. Und genau das findet man nicht im Missionsfeld. Das Missionsfeld ist ein Sterben für Christus.
Das ist ein Geist der Selbstverleugnung.
Ja, ein Geist der Selbstverleugnung und nicht der Geist der Selbstverherrlichung. Dieser Geist ist wie ein genauer Gegenpol.
Ich verstehe.
Genauer Gegenpol. Wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde, dachte er nicht daran, ihm zwischen seinen Beinen hindurch zu dribbeln.
Stimmt.
Um ihn auf dem Spielfeld zu demütigen. Das ist kein liebt eure Feinde, das ist genau das Gegenteil davon. Das ist demütigen.
Also grundsätzlich ist es nicht so, dass Gott sagen würde, hey, ich will nicht, dass ihr irgendwie Spaß habt. Er ist hier, um uns Leben in Fülle zu geben.
Richtig.
Aber wahre Erfüllung entsteht aus Selbstverleugnung.
Ja, aus Selbstverleugnung.
Ironischerweise. Das ist wirklich ironisch. Der Weg zum Glücklichsein ist der Weg Christi, der Weg der Selbstverleugnung und nicht der Selbstverherrlichung.
Stimmt.
Das ist ganz grundsätzlich.
Ja.
Doch der Sport nährt diese andere Seite, der Selbstverherrlichung, was unsere natürliche Neigung ist.
Ja, genau. Genau so ist es. Das ist nicht mit dem Evangelium vereinbar.
Unvereinbar.
Es ist völlig unvereinbar.
Also diese Erweckung?
Man könnte es mit einem Ballon vergleichen, der das Evangelium ist. Und dann hat man eine Nadel, den Sport. Er wird ihn zerstören.
Er wird platzen.
Es wird den ganzen Charakter zerstören. Apropos, weißt du, was oft gesagt wird? Oh, Sport ist erbauend für den Charakter. Hast du das schon mal gehört? Was für eine verlogene Aussage. Wenn Sport den Charakter erbaut, wer hat dann heute den besten Charakter?
Athleten.
Profisportler. Haben sie den besten Charakter? Schau dir einfach ihr Leben an.
Genau.
Ihr Privatleben und was da alles so passiert. Man sieht es nicht. Man sieht es, wenn Djokovic wütend wird. Djokovic ist sehr nett, wenn er gewinnt. Einfach wie alle Serbokroaten. Wir sind alle sehr nett, wenn wir gewinnen. Aber sobald er zu verlieren anfängt, muss man nur hören, welche Schimpfworte aus seinem Mund kommen. Oder schau, wie er seine Schläger zerbricht. Andauernd. Genau wie der Kroate Groen Ivanišević. Wenn er anfängt, einen Ball zu verpassen,
wow.
Was muss als erstes daran glauben? Zuerst zerbricht er alle seine Schläger auf dem Spielfeld. Das ist es nicht. Und dann schauen wir Christen uns all das an und dabei gilt, durch Anschauen werden wir verändert. Wir fangen damit an, dieses Verhalten zu entschuldigen. Wir fangen an diesem Geist teilzuhaben. Und wir beginnen, es in unserem Leben nachzuahmen. Denn durch Anschauen werden wir verändert. Was man sich anschaut, wenn man auf Christus sieht, wird man wie Christus. Wenn man auf seine Sportstars blickt, dann wird man wie sie.
Du hast dieses Argument angesprochen, wie gut der Sport doch für den Charakter ist.
Das Einzige, was der Sport mit dem Charakter macht, ist die Ausdauer. Denn oft möchte man im Sport aufgeben, weil man verliert. Doch als ich verlor, wollten wir tatsächlich nie aufgeben, weil wir diesen Ruhm wollten.
Genau.
Also kämpfte man wie Kamikaze, um diesen Ruhm zu bekommen. Also wenn Leute sagen, oh, sie hatten Charakter. Sie holten einen 0-2 Rückstand auf. Sie kamen wieder, weil sie Durchhaltevermögen hatten. Man hatte das Durchhaltevermögen wegen der Selbstverherrlichung. So viel zum Durchhaltevermögen. Man hielt im Egoismus durch. Gute Arbeit. Applaudieren wir doch alle.
Stimmt.
Du hast in deiner Selbstliebe durchgehalten. Daumen hoch. Das ist kein Charakter, das ist ein Mangel an Charakter. Tatsächlich ist es Selbstsucht. Man hielt also durch, um das eigene Ego zu schützen. Okay, ja gut. Gut für dich. Ein großartiger Charakterzug.
Das ist aus der ersten Ausgabe von Dr. Natalies Buch Proof Positive, Kapitel 13. Darin gab es einen Abschnitt zu Forschungen über Wettbewerbssport. Er zitiert darin Andrew Miracle, einen Anthropologen, der eine Studie mit 1600 männlichen Schülern und Abschlussklassen in der Highschool machte und darin ihre Teilnahme am Sport analysierte. Er fand Folgendes heraus. Sport erhöhte die Aggression, erhöhte die Reizbarkeit.
Oh, ich frage mich warum.
Verminderte die Ehrlichkeit. Verminderte die Selbstkontrolle, verminderte die Eigenständigkeit, ein leichter Anstieg des Selbstwerts und sogar dieser leichte Anstieg,
wenn man ständig am Gewinnen ist, aber so viele verlieren,
ließ Bedenken aufkommen, weil es mit Dominanz, Ego, Aggression und Überlegenheitsgefühlen anderen gegenüber gekoppelt war. Das war also die Forschungsarbeit, die von diesen Menschen ausgeführt wurde.
Wo stand das? Wo wurde das veröffentlicht?
Ja, das ist aus der Studie von Andrew Miracle. Er schrieb auch ein Buch mit dem englischen Titel Lektionen aus der Umkleidekabine.
Oh,
ja. Seite 94 und 95.
Ja, ich habe das Buch gelesen. Es hat tatsächlich Dutzende von wirklich wissenschaftlichen Studien.
Ja.
Über den Charakter der Sportler. Und ob er gut für die Gesellschaft ist oder nicht.
Ja.
Er hat sogar Studien zum wirtschaftlichen Vorteil für die Stadt. Denn weißt du, all diese Städte,
alle Investitionen,
haben diese Investitionen, die sie in diese großen Sportanlagen stecken. Und wenn man denkt, dass das profitabel sei, nein. Tatsächlich wird es für das Umfeld der Stadt weniger profitabel. Niemand kauft dort Sachen. Sie kaufen sie hier. Es wird also zu einem zentralisierten Profit für einen Einzelnen. Aber die Leute im Umfeld, ihre Geschäfte, verlieren Geld.
Ich verstehe.
Also sie haben ein ganzes Bündel an Studien zu Olympischen Spielen. Wenn es irgendwo Olympische Spiele gibt und all diese Stadien gebaut werden, dafür werden Abermilliarden von Dollars ausgegeben. Sie legen ihre Wirtschaft für diese Olympischen Spiele oder Weltmeisterschaften lahm und später kann es nicht unterhalten werden. Deshalb will jetzt kein Land außer den Superreichen, den arabischen Ländern, mehr in Weltcups investieren. Die Vereinigten Staaten haben dieses Jahr die Weltmeisterschaft und sie teilen sie sich mit Mexiko und Kanada. Niemand möchte die ganze WM ausrichten, denn wirtschaftlich gesehen verliert man. Es ist verrückt. Man würde doch denken, dass das so viel Geld bringt, aber das tut es in Wirklichkeit nicht.
Wow.
Er hat all diese Studien und zeigt, warum das nicht funktioniert.
Er betreibt also als Anthropologe all diese Studien.
Also auf keiner Ebene, weder wirtschaftlich noch charakterlich, noch gesellschaftlich, noch auf körperlicher Ebene. Es ist nicht gesund. Er hat sogar Studien, die sich mit der Frage beschäftigen, ob es für Kinder gesund ist, eine Sportart zu betreiben. Und er hatte eine Kontrollstudie mit Kindern, die nicht Fußball oder andere Sportarten spielten, sondern einfach wanderten oder andere Aktivitäten oder Wettbewerbscharakter ausübten, im Gegensatz zu Wettbewerbssport. Sie überprüften ihre Knochen, ihre Knorpelgewebe, sie überprüften am Ende ihre Lebensspanne und sie lebten kürzer, weil es den Körper sehr stark belastet zu spielen. Manche spielen ja bis sie 50 sind, aber üblicherweise sterben Sportler jünger. Wenn man sich all diese Sportstars anschaut, leben sie kurz. Sie leben nicht bis in ihre 90er.
Sie haben eine kurze Lebensspanne.
In Wirklichkeit haben sie eine viel kürzere Lebensspanne.
Also Dr. Miracle macht all diese Studien und er kommt zu folgendem Schluss. Der Glaube, dass eine Teilnahme an Sport zur Entwicklung gesellschaftsförderlicher Wesensmerkmale führt, jemand zu einem besseren Menschen macht, an der High School oder in irgendeinem anderen Kontext den Charakter fördert, ist keineswegs gerechtfertigt.
Nein.
Das ist bemerkenswert, dass er diese Studien macht, denn er ist für den Sport.
Richtig.
Also er macht all diese Studien, um eine Rechtfertigung für ihn zu finden. Und am Ende sagt er, dass es nichts gibt.
Keine Wissenschaft ist belegt.
Das ist ernst.
Ja.
Von jemandem, der diese Studien machte, um etwas zu finden.
Ellen White hatte recht. Wir zweifeln immer an ihr. Wir zweifeln ständig an ihr. Sie war wirklich eine Prophetin Gottes. Sie sagte deutlich, es ist keine Feindesliebe. Es trainiert dich nicht. Schon von Natur aus lieben wir Feinde nicht.
Ja.
Wir brauchen keine Aktivitäten, die bei uns derartige Charakterzüge noch tiefer verwurzeln. Es gibt eine Aussage von ihr, wer tatsächlich mit diesen Systemen und Einteilungen zum Sport daherkam. Hier ihre Aussage dazu, das steht im Review and Herald, unserer offiziellen Publikation.
Richtig.
Wenn man heute so etwas in unserer offiziellen adventistischen Zeitschrift schreiben würde, wäre man ein Ausgestoßener. Aber hier schreibt Ellen White am 10. September 1901 im Review and Herald. Sie sagt, Satan hat sich eine Vielzahl an Wegen ausgedacht, um Menschen davon abzuhalten, Gott zu dienen. Er hat Sport und Spiele erfunden, in die sich die Menschen mit solcher Intensität hineinbegeben, dass man annehmen könnte, dass die Krone des Lebens dem Gewinner zum Lohne winkt. Und so spielen wir. So ist der Profisport. Sie spielen mit solcher Intensität, dass man denkt, es ginge um die Krone des Lebens. Man gewinnt die Weltmeisterschaft. Oh, man ist ein Gott. Maradona, Messi, Idolo. Es ist ein Idol. Oh, ich möchte wie er sein. Man denkt an Messi, wie er dribbelt. Man blickt nicht auf Christus und wie er sich selbst zum Opfer gab. Man denkt daran, sich selbst zu verherrlichen, besser auf dem Rasen zu dribbeln, damit ich diesen Ruhm bekommen kann. Was machen wir da? Es erstickte die Erweckung in der Adventgeschichte dreimal.
Wow.
Und wir sind deshalb immer noch hier. Die meisten unserer adventistischen Pastoren, wacht auf! Ich kenne adventistische Pastoren in meinem Land, die den Sport lieben, weil es ein Idol ist. Das ist tatsächlich so mit unserer Identität als Nation verwoben. Pastor Sheen, wir sind ein kleines Land. Früher waren wir ein armes Land. Das war der einzige Weg, um zu zeigen, dass wir kein Niemand sind. Meine Landsleute, die zusehen, wissen, wovon ich spreche. Sport war der einzige Weg, um der Welt zu sagen, wir sind es wert. Wir sind auch jemand. Schaut uns an. Wir sind auch jemand. 3 Millionen Menschen, ein Niemand. Ein kleines Land, wir sind jemand. Wir finden keine Identität in Christus. Als Jesus Christus uns erlöste und errettete, waren wir jemand. Denn Gott selbst kam herunter auf diese Erde, um dir zu zeigen, dass er dich liebt. Dass er dich so sehr liebt. Du bist sein Sohn. Deine Identität ist in Jesus, nicht in Modridge. Und ich hoffe, dass meine Freunde zusehen. Ich kenne adventistische Pastoren, die mit der kroatischen Flagge Marathonläufe absolvieren. Ein Marathon für Kroatien zur Unterstützung. Aber warum läuft man dazu einen Marathon? Um unsere Spieler zu unterstützen, einfach um ihnen die eigene Unterstützung zu zeigen. Aber fürs Gebetstreffen am Mittwoch war ich zu beschäftigt. Als es die Weltmeisterschaft gab, war jeder dort, um zuzuschauen. Aber fürs Gebetstreffen am Mittwoch waren 3 Großmütter dort. Und Jesus weinte. Missionarische Evangelisation von Haus zu Haus. Selbstaufopferung, das existiert in unserer adventistischen Kultur nicht. Zumindest in meinem Land. Es ist einfach so bequem auf unseren Sofas. Wir machen den Fernseher an und sehen uns dienstags und mittwochs die Champions League an. Und erhalten diese Selbstverherrlichung. Und wenn Kroatien spielt, ist es, als ob man selbst spielen würde. Wenn kroatische Spieler gewinnen, hat man selbst gewonnen. Man ist jemand. Man erhält den Ruhm. Ich spiele nicht einmal, ich sah mir nur das Spiel an. Aber stellvertretend nehmen wir an ihrem Sieg teil. Da wird Christus nachgeahmt. Christus gewann auf dem Schlachtfeld Satans. Und indem wir ihn betrachten, ahmen wir ihm nach, wie er den Teufel schlägt. Wir müssen auf ihn blicken, wie er die Sünde und das Fleisch, die Welt und den Teufel besiegte. Wie besiegte er sie? Wir sollten ihn anschauen. Und sein Sieg wird uns zugerechnet, stellvertretend. Wir gewinnen, weil er gewann. Amen. Doch der Sport lehrt Folgendes. Du gewinnst, spüre den Ruhm, weil sie gewonnen haben. Stellvertretend gewinnt man. Es ist eine Fälschung des Evangeliums. Es ist das völlige Gegenteil des Evangeliums, denn das Evangelium lehrt seine Feinde zu lieben, sich selbst zu verleugnen und das lehrt einen, die Feinde zu demütigen und sich selbst zu verherrlichen. Das komplette Gegenteil. Es ist satanisch.
Würdest du sagen, dass Sport eine Religion ist?
Ja, das ist es. In vielen Ländern ist es das. Und sie haben Altäre für Maradona. In Argentinien haben sie die Kirche Maradonas. Für einige ist das extrem, aber sie lachen und sagen, es ist okay, ich kann hingehen und es anschauen. In Kroatien ist es eine Religion. Weißt du, warum ich sage, dass es eine Religion ist? Weil es einem Bestätigung Wert gibt, anstatt dass Christus einem Hoffnung gibt. Aber wenn es eine neue WM gibt, dann hoffen wir, dass wir gewinnen, damit wir noch mehr Bestätigung erhalten können. Damit wir hoffnungsvoller sein können, auf eine bessere Zukunft, ein besseres Morgen, dass wir jemand sind, dass wir es wert sind, dass wir daraus eine Befriedigung für unser Leben ziehen können. Doch Jesus sagte, ich bin gekommen, damit ihr Leben in Fülle haben könnt. Folgt mir in Selbstverleugnung und nicht in Selbstverherrlichung nach. Es ist also eine falsche Religion. Denn was machen die Leute normalerweise in der Religion? Sie sprechen zu einer Gottheit, um Trost und Gewissheit zu erhalten. Und wir sprechen nicht zu einer Gottheit, sondern wir schauen uns die Idole an, die Stars. Spielen. Wir nennen sie Stars. Was verehrten die Babylonier früher? Sterne. Sie nannten sie mit anderen Namen. Sie nannten sie nicht Modridge, Mandzukic. Sie nannten sie einfach Nimrod und so weiter. Und sie erfanden all diese Mythologie, wie diese miteinander kämpften und wie sie gewannen. Und das wurde für sie zum Idol. Ach ja, wir können wie sie gewinnen. Also sie hatten ihre eigenen Geschichten von Kämpfen. Und sie machten ihre Stars zu Idolen. Wir haben unsere eigenen Stars, die kämpfen. Und wir machen Messi zum Idol. Wir vergöttern Ronaldo. Wir machen sie zu Idolen. Wir möchten wie sie sein. Alle Kinder wollen wie sie sein. Sie tragen ihre Hemden. Sie tragen deren Trikots mit deren Nummer und deren Namen. Manche Leute als Tattoo. Aber wenn nicht als Tattoo, dann trägt man deren Namen. Wie bei Jesus. Man trägt das Kleid Jesu mit Jesu Namen. Was ist der Name? Der Charakter, den man trägt.
Wow.
Was macht man beim Sport?
Man trägt den Namen.
Man trägt den Namen seines Idols. Und die Stadien sind Kirchen. Es sind Kirchen. Man malt sich an wie in der Anbetung der Heiden. Ah, ja. Ja, gib mir den Ruhm. Mir, gib mir den Ruhm. Gewinnt, damit ich Ruhm haben kann. Und Adventisten sind davon durchtränkt. Geht man zu einigen unserer Universitäten. Sie geben den Studenten Geld, damit sie hingehen und sich die Chicago Bulls in Chicago anschauen. Also wir können uns das ansehen und an diesem Geist teilhaben. Gott helfe uns. Gott vergib uns. Wir verzögern die Wiederkunft. Wir verzögern die Erweckung durch den Spätregen. Und wir müssen Buße tun. Ich bete, dass wir als Kirche umkehren.
Würdest du sagen, dass es niemals eine Erweckung oder den Spätregen geben wird, solange wir...
Nie. Niemals. Weil es das Gegenteil von Erweckung ist. Erweckung ist Liebe und Selbstverleugnung. Sport ist das Gegenteil. Er erstickte es schon dreimal. Gott versuchte es. Das Sonntagsgesetz war schon da. Ellen White sagte, dass wir uns am Abgrund befinden. Die Kräfte sind dabei, zusammenzukommen. Protestanten und Katholiken kamen schon 1892 zusammen. In Chicago hatten sie schon ein Sonntagsgesetz. Sie hatten in allen Staaten des Südens Sonntagsgesetze. Es saßen schon hunderte von Adventisten im Gefängnis. Dann hatten wir eine Erweckung. Und was machten wir dann? Sport. Wir führten Sport ein. Der brachte alles um. Er brachte den liebenden Geist Jesu um. Ohne den liebenden Geist Christi kann man keine Wiederkunft und keinen Spätregen haben. Den Geist der missionarischen Opferbereitschaft, den Geist der Selbstverleugnung, dem Ich abzusterben. Das ist der Geist Christi. Und das ist es, was wahre Erweckung bringt. Und wenn du Wettkampfsport treibst, ist das so, als würdest du dir selbst ins Bein schießen und dann versuchen, einen Marathon zu laufen. Das wird nicht funktionieren.
Nehmen wir an, jemand, der zuschaut, gehört einem Schulausschluss an oder ist ein Leiter einer Bildungseinrichtung.
Sie wissen das nicht. Niemand weiß das.
Sie könnten fragen, welche körperliche Bewegung machst du denn? Wenn ich keinen Sport machen kann, was ist dann das Vorbild? Was ist wahre Erholung, wie sie in der Bibel und im Geist der Weissagung beschrieben wird?
Okay. Also die Bibel und der Geist der Weissagung haben das nicht im Fokus. Zuerst einmal sieht man nirgendwo jemals Sport in der Bibel. Tatsächlich wird Sport in der Bibel auf negative Weise gebraucht. Paulus schreibt an Timotheus, denn die körperliche Übung nützt wenig, das als erstes. Dann sagt er ihm, sei nicht wie Sportler zur damaligen Zeit, die mit den Fäusten in die Luft schlagen, laufen und einen vergänglichen Siegeskranz aus Lorbeer erhalten. Sei nicht so.
Stimmt.
Sondern konzentriere dich auf den Lauf Christi. Also wir sehen, dass die Bibel und der Geist der Weissagung bei diesem Punkt auf einer Linie sind. Wie trainierten die Leute?
Was ist die Alternative?
Was ist die Alternative?
Was wäre etwas Besseres?
In der Bibel hat man zuerst hat man Missionare. Man hat Missionare. Menschen um uns herum sterben. Hier und jetzt. Gerade jetzt sterben Menschen ohne Christus. Und wir spielen einfach Spiele oder schauen Fußball und essen Popcorn. Das ist lachhaft. Die Gemeindeglieder müssen aufwachen und hingehen und Werke der Wohltätigkeit tun. Ellen White spricht von Werken der Wohltätigkeit. Die Kirche muss in der Gemeinde Gruppen organisieren, die ein- oder zweimal pro Woche für 3, 4, 5 Stunden hinausgehen und die Nachbarn besuchen, die Häuser der Nachbarn reparieren, ihren Rasen mähen.
Dienst an der Allgemeinheit.
Ja, in der Community. Macht einfach Dienst an der Allgemeinheit. Die Leute sagen dann, oh, diese Adventisten sind so liebevoll. Ja, wir vergnügen uns nicht selbst, sondern bringen für euch ein Opfer, um normalerweise führt das zu Fragen. Das führt zu Bibelstunden, das führt zu Gesundheitstreffen, das führt zu Gesundheitsbetreuung, zu Einladungen, unseren Vorträgen, das führt zu Erweckung und Mission. Was Jesus uns sagte, er sagte nicht, geht und spielt Fußball, er sagte, geht hin und verkündigt allen Völkern. Das sagt Jesus, zuerst Mission, Dienst an der Allgemeinheit, der Community, das kann man machen. Das ist die größte Freude. Wenn wir hier jeden Mittwoch in Weimar TCI machen und ich davon zurückkomme, sagt meine Frau, wenn sie mich kommen sieht, du strahlst. Ich fühle mich so gesegnet, ich fühle mich mehr gesegnet als die Leute, denen wir geholfen haben. Und jedes Mal sprechen wir über Jesus. Wir hatten durch dieses Programm schon so viele Taufen und das ist das Größte überhaupt. Das kommt als erstes und zweitens. Arbeit, körperliche Arbeit mit den Händen. Wenn die Studenten freie Zeit haben, helft jeden Tag eine Stunde auf dem Grundstück. Geht und helft Roger. Für die Abschlussfeier hatten wir nicht genug Helfer, um den Rasen zu mähen. Es gibt viele Dinge, womit man die Umgebung draußen verschönern kann. Man kann lernen. Nun, wie viele junge Leute wissen nicht mehr, wie man einen Reifen wechselt?
Ja.
Oder einen Tisch zu zimmern. Oder eine Wand im Haus zu renovieren. Sie zu verputzen. Niemand weiß das noch. Uns als Männern geht das Wissen verloren. Also körperliche Arbeit, Missionsarbeit. Und dann kann man Erholung haben. Da kann man in der Natur wandern gehen. Besorgt euch eine App. Geht hinaus. Macht Bilder von Blumen, Pilzen, Tieren, Bäumen und lernt etwas darüber. Ist das gesund? Kann ich das essen? Oh, das hilft sogar. Man kann Kräuterkunde lernen, während man mit seinen Kindern die Natur durchstreift und ihnen beibringen, was in der Natur für uns gesund oder ungesund ist. Was ist gut, was ist schlecht? Es gibt so viele Sachen. Man kann mit seinen Kindern paddeln oder schwimmen gehen, wandern, in der Natur sein. Man kann zu unserer Reformationstour in Europa kommen. Wir wandern in den Bergen des Waldensers. Im Leben von Christen gibt es so viel Freude, die nicht mit Selbstverherrlichung oder anderen bloßzustellen verbunden ist.
Also,
man muss die Freude nicht in der Selbstverherrlichung suchen. Es ist so, als ob man rufen würde, hey, ich möchte Freude haben. Wie wär's mit Drogen? Du kannst doch Drogen nehmen. Drogen bringen für einen Augenblick viel Freude in Anführungszeichen. Und dann zerstören sie dich. Freude ist kein Gott. Schau, das ist wieder so etwas. Freude wird zum Idol. Aber wer ist die Quelle der Freude? Jesus. Er wird einem wahre Freude geben, nicht nur Dopamin und Adrenalin. Er wird uns wahre, anhaltende Zufriedenheit und Freude geben. In der Frucht des Geistes. Liebe, Frieden, Freude, Freundlichkeit, Geduld. Sport lehrt uns keine Geduld. Der Sport lehrt ein, ich brauche das jetzt und sofort, keine Freundlichkeit.
Vielleicht schaut jemand zu und sagt, okay, also Dienst, die Community, Missionsarbeit.
Ja, Mission.
Und körperliche Arbeit.
Und auf der anderen Seite?
Erholung.
Ganzheitliche Erholung.
Ganzheitliche Erholung.
Ja.
Und jetzt mal ganz hypothetisch.
Man kann sich einen Stock nehmen und mit seinen Kindern Zapfen im Wald wegschlagen. Das ist in Ordnung.
Was ist da mit Basketball?
Den Ball einfach mit einem Kumpel in den Korb werfen. Ja, sicher, wir treten ja nicht in Wettbewerb. Wir reden und bewegen uns einfach dabei, Arme und Beine, ohne zu zeigen, ich bin besser als du.
Richtig.
Ja, aber sogar das kann zur Selbstverherrlichung führen, sagt Ellen White. Also pass auf, wohin du dich damit bewegst.
Was wären in diesem Rahmen einige Schutzmaßnahmen? Was wären...
Zähl einfach keine Punkte. Gib keine... Also wenn wir Sport treiben, dann geben wir beim Spielen ja 100%. Wenn man Sport macht, dann kommt es zum Nahkampf beim Basketball. Einer gegen einen. Warum? Weil man den Ruhm möchte. Vom Ruhm kosten. Und dann gibt es den Nahkampf und ich gebe 100% mit allem, was ich habe, aus verschiedensten Winkeln heraus. Ah, und irgendwie schaffe ich es, den Ball reinzubekommen, schneller als er. Das braucht es nicht. Du bist nicht hier, um dich zu vervollkommnen. Vervollkommne deinen Charakter. Also wenn du auf dem Spielfeld bist, da gibt es so, also Dr. Sheen, da gibt es so viele andere Dinge. Man muss nicht hingehen und eine Befleckung des eigenen Charakters durch Basketball riskieren. Wenn du denkst, Basketball, wenn du das Gefühl hast, Sport bringt dich dazu, zurück zu deinem Ego zu kommen,
ja,
dann mach das nicht. Zieh mit einem Paddleboard los. Geh schwimmen, geh wandern, mach etwas anderes.
Also Selbsterkenntnis. Wenn wir wissen, dass wir diese Neigung zum Wettbewerb haben und...
Wenn du glaubst, du bist bekehrt und in Christus und du weißt, das ist nicht und du bist wirklich geheiligt und du weißt, es geht nicht ums Ego. Wir werfen einfach den Ball und plaudern dabei. Manchmal rede ich mit einem Freund Vlad und wir sprechen über den Dienst und werfen den Ball. Dann hat er den Ball und wirft ihn und er trifft öfters als ich. Ich denke mir, prima, gut gemacht. Weißt du, ich kann dir sagen, dass ich früher gespielt habe, aber jetzt nicht mehr, Bruder. Keine Selbstverherrlichung mehr. Amen. Preis den Herrn. Cool, du kannst das machen, aber es gibt noch andere Aktivitäten. Einfach nur spazieren gehen.
Ja.
Gehen ist sowieso die beste körperliche Bewegung.
Ja. Also, wie kamst du darauf, dass das nichts für dich ist? Denn du erzähltest, dass dir Dr. Darmstadt diese Ellen White-Zitate zeigte, als du am Seminar warst. Und deine Reaktion darauf war,
nein,
ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht lesen, das geht gegen
mein Idol.
Ja. Wie war dieser Prozess für dich?
Nun, zuerst begann es schon vor Andrews. Schon als ich vor Andrews in Frankreich war, hatte ich ein Bekehrungserlebnis. Ich sah Jesus in einer Vision. Ich fiel zu Boden. Ich bekannte jeder meiner Sünden. Es gab eine Gebetswoche und da war ein Prediger. Er hieß John Lushies. Und er predigte über die Liebe des Vaters. Es berührte mich und ich erkannte schließlich Gottes Liebe zu mir. Und er gab mir ultimativen Selbstwert. Ich war völlig überwältigt von Gottes Liebe. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich weiß nicht für wie lange. Ich sah Jesus in einer Vision. Ich sah, wie er mich hochhob und mir den Globus in einer Vision zeigte. Ganz besonders Frankreich. Denn ich lebte damals in Frankreich. Dann hörte ich seine Stimme. Und Jesus sagte, schau, wie sehr ich sie liebte. Ich schmolz einfach dahin. Ich sah einen Funken von Gottes Liebe zur Menschheit und das veränderte mich für immer. Ich wollte einfach mehr. Ich wollte ihn wieder lieben. Jetzt hatte ich tatsächlich Liebe zu ihm in mir, um ihn wieder zu lieben. Denn Liebe erweckt Liebe und ich bekannte jede Sünde. Es war nicht einmal schwer, meine Sünden zu bekennen, denn im Vergleich zu Gottes Liebe ist Sünde nichts. Und so entsagte ich. An eine kann ich mich besonders erinnern. Ich betete zu Jesus, dass er mir vergibt, dass ich meine Freunde auf dem Fußballplatz verletzte. Denn ich spielte aggressiv und manchmal kämpften wir darum, wer gewinnt. Ob der Ball jetzt im Aus war oder nicht. Lächerlich, dass Brüder um so dummes Zeug kämpfen. Aber wir kämpften. Und ich hatte einige Leute in der Kirche, die zusahen, mit denen ich wegen des Sports und anderen persönlichkeitsbedingten Themen Streit hatte.
Also du warst schon ziemlich früh überführt.
Überführt wurde ich 2005 und ich betete, nein, um Sport ging es dann nicht. Ich war überzeugt, was Feinde angeht, dass ich keine Feinde haben durfte. Denn ich sah, dass Jesus sagt, liebt eure Feinde. Und dann kam diese immense Liebe in mich und ich sah sie an und dachte mir, ich kann sie nicht einfach ansehen und sie meiden. Ich möchte zu ihnen gehen. Und ich ging hin und umarmte sie einfach und sagte, ich liebe dich so sehr. Mir tut alles leid, was ich getan habe. Ich gab alle meine Schuld zu. Ich versuchte nicht einmal, deren Schuld auszugraben. Es spielte für mich keine Rolle. Es war nicht demütigend. Auch wenn man unbekehrt ist, ist es demütigend, hinzugehen und sich zu entschuldigen. Es war nicht demütigend, sondern belebend. Denn die Liebe Gottes zwang mich einfach, sie zu lieben und ihnen Liebe zu zeigen. Und mit all diesen Leuten entstand deshalb eine solche Freundschaft und sie änderte mich. Jeder sagte, tu as changé. Du hast dich geändert. Auf Französisch.
Sie sahen also den Unterschied.
Jeder sah den Unterschied. 3 Wochen lang schwebte ich auf Wolke 7. Ich fühlte mich, als ob ich im Himmel wäre. Ich war nicht mehr schüchtern. Früher war ich schüchtern gewesen. Kannst du das glauben? Ich war früher schüchtern gewesen. Ich konnte nicht predigen. Ich schaute auf mein Blatt hinunter und versuchte... Also da war ich in meinem 5. Theologiejahr und konnte keine Predigt ausarbeiten. Wenn ich predigte, starrte ich immer auf mein Blatt hinunter. Nach meinem Bekehrungserlebnis, wenn ich eine Bibelstelle las, die Menschen brauchen das. Und machte einfach weiter. Ich brauchte keine Notizen. Ich predigte einfach und die Leute waren verblüfft. Endlich waren sie berührt. Berührt, als ich predigte, wie nie zuvor. Also ich sah eine große Veränderung in mir. Und dann kam das Spiel der Champions League. Ich denke, es war Mailand gegen Liverpool. Es war das Finale der Champions League. Und ich ging hin, um es mir anzusehen. Denn ich schaue mir immer Sport an.
Und das war ein Fußballspiel?
Ja, ein Fußballspiel in Europa, ganz groß, die europäische Meisterschaft. Und ich ging mit all meinen Freunden hin, um es mir anzusehen. Wir richteten uns auf. Ich sah zu und ich fühlte mich sonderbar. Ich sah zu und sah zu. Und ich fühlte, wie diese Wolke der Liebe, die mich umgab, dahinschwand.
Du verlorst sie?
Ja, ich verlor sie. Mir war so... Und ich fing an, frustriert zu werden, weil er den Ball verpasste und mein Team nicht gewann. Ich hatte eine Freundin und sie sagte mir, du bist nicht mehr derselbe. Was ist passiert?
Wow.
Du hast es verloren.
Du hast es verloren.
Denn wir hatten eine große Erweckung. Da war nicht nur ich bekehrt, sondern gleichzeitig auch andere. Damals, 2005, in der Gebetswoche. Und sie sagte, du hast dich verändert. Dein Geist ist ein anderer. Ich sagte, nein, ist er nicht. Es ist in Ordnung, mir geht's gut. Ich wusste, dass es nicht stimmte.
Du wusstest, was passiert war.
Ja, ich wusste es. Dann ging ich zurück auf mein Zimmer, betete, weinte und fragte, Herr, was ist geschehen? Und ich wusste, dass es der Sport war, aber ich sagte, Herr, sollte ich keinen Sport mehr anschauen? Also ich konnte es nicht glauben. Was ist denn am Sport falsch? Sport ist doch eine gesunde Unterhaltung und körperliche Bewegung. Ich konnte es nicht glauben. Und so betete ich und sagte, okay, Herr, ich werde mir keinen Sport mehr ansehen. Und der Heilige Geist kam zurück und ich spürte wieder die Liebe Jesu. Oh, ich dachte mir, wow, Aber logisch konnte ich es dennoch nicht verstehen.
Nicht, warum.
Ich verstand es geistlich, aber ich wusste nicht warum. Ich brauchte einige Jahre. Ich schlitterte wieder hinein, kehrte zum Sport zurück. Ich verlor den Heiligen Geist endgültig für eine gewisse Zeit. Und dann kam ich wieder zurück. Und dann...
Und würdest du sagen, dass es direkt...
Ja, direkt.
...mit dem Sport zu tun hatte?
Ja, mit dem Sport. Jedes Mal, wenn ich zurückging und mir Sport anschaute, zog sich die Kraft Gottes einfach zurück.
Ist das nicht unglaublich?
Ja. Und wieder bereute ich und kehrte dennoch zurück. Und sagte wieder, Herr, warum ist es falsch? Ich meine, ich bereue, ich möchte es nicht tun, weil ich dich zurückhaben möchte, Jesus. Aber warum? Das dauerte, bis ich anfing, Ellen White zu lesen. Ich fing an, Adventgeschichte zu lesen. Darmsteak, ich wurde verletzt. Der Herr klopfte an meine Tür und versuchte damit, mich zu überzeugen. Ich denke, das war kurz, bevor ich nach Weimar kam. Ich war immer noch in Andrews, als ich verletzt wurde. Da fing der Herr an, mich zu überzeugen. Ich erinnere mich an meinen Freund Dario aus Collonges in Frankreich. Wir gingen zu einem Spiel nach Villa Aurora in Italien und gewannen in diesem Wettbewerb den dritten Platz. Und er hatte eine böse Verletzung. Er brach sich das Bein. Er war der beste Spieler und dribbelte jeden aus. Im Grunde war er eine Demütigung für jeden. Und dann kam einer daher
und grätschte.
Ja, er grätschte rein und zerlegte ihn. Und er brach sich den Meniskus, das Knie und das Bein. Er steckte ein Jahr lang wie in einem Sarg. Ich ging ihn besuchen und er sagte mir, also er zeigte mir diese Verse vor Darmsteak. Er zeigte sie mir und sagte, Gott sagte mir, dass ich gesündigt habe, weil ich Sport machte. Ich sagte, pff, du spinnst. Und so ging ich zurück und spielte weiter. Der ist verrückt. Schau, Gott versucht uns etwas zu sagen, doch manchmal können wir es nicht ertragen.
Ja.
Wir können es einfach nicht, es steckt so tief in uns drin.
Er gab dich nicht auf.
Ja, stimmt. Es steckte so in mir drin. Es ist unglaublich, wie tief verwurzelt manche Aktivitäten in uns sein können und wir denken, das ist in Ordnung. Ja, ich erinnere mich an Dario. Er war der Erste, der es mir sagte. Er brach sich das Bein. Sirio brach sich den Knöchel, auch bei diesem Turnier. Ein sehr guter Freund von mir. Aber das ist okay. Als ich dann später verletzt wurde, ging es mir schlussendlich auf. Der Herr sprach zu mir und dann fing ich an, Adventgeschichte zu lesen. Und dann, als ich das sah, ich begann das Buch von Ron Duffield zu lesen.
Duffield?
Ja, Duffield. Er schrieb ein Buch mit dem englischen Titel Wounded in the House of His Friends. Ich las dieses Buch und über die Geschichte des Sports und wie er die Erweckung vernichtete. Ich stellte Nachforschungen an, ob das wahr ist. Okay, ich verstehe. Und dann fragte ich, was ist es? Es ist das Prinzip Satans, die Selbstverherrlichung im Gegensatz zu Selbsterniedrigung. Die Bibel sagt, in der Ehrbietung komme einer vor dem anderen zuvor. Und der Sport sagt, ehre dich selbst. Oh, endlich dämmerte es in mir. Ich muss meinen Charakter vervollkommnen, in Selbstaufopferung, in Selbstverleugnung, mein Ego verleugnen. Und wenn ich dann dem Ich sterbe, werde ich mit der Frucht des Geistes erfüllt. Freude, Friede, Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Langmut und... Der Sport ist ein Ersatz, ein Stellvertreter. Es ist ein falscher Christus, falsche Idole, die wir dabei anbeten und uns ansehen und wir werden wie sie. Schau dir doch den Fußball an. Sie faulen, sie tricksen aus, täuschen, andere werden gefault. Manchmal verletzen sie die anderen, um zu gewinnen. Warum? Warum sehen wir uns das an? Das ist nur Fußball, Boxen, MMA.
Ja.
Da herrscht so viel Aggression und Wut.
Und Brutalität.
Ja, Brutalität. Das ist nicht der Charakter Christi. Christus kam nicht herab, um uns zu erniedrigen und zu zerstören, sondern um zu lieben und Menschen zu Gottes Liebe und zur Selbstverleugnung hinzuführen. Egal. Mir ist klar, dass Gott mir den Geschmack dafür genommen hat. Preis den Herrn.
War das ein Prozess oder?
Es war ein Prozess. Den größten Sieg hatte ich bei der Weltmeisterschaft, als Kroatien 2018 im Finale war. Die Weltmeisterschaft, kannst du das glauben?
Ja.
Und ich schaute es einfach nicht an.
Hast du es nicht geschaut?
Nein, ich ging einfach nach draußen und unternahm mit unseren Freunden einen geistlichen Spaziergang, die ich überzeugte, dass es Sünde wäre. So gingen wir spazieren und hatten eine tolle Zeit miteinander, in der wir über Jesus sprachen. Und wir waren so glücklich. Ich hörte das Ergebnis, das wir im Endspiel verloren hatten. Aber das war okay. Jeder war niedergeschlagen. Aber ja, wie auch immer. Das war ein Sieg. Ja, also ich bete, dass ich nie zurückkehre zu diesen Vergöttern und zur Selbstverherrlichung. Diesen Sommer wird es wieder eine Weltmeisterschaft geben. Das ist mir egal. Es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Es ist ein Festival der Götzenverehrung. Ich möchte mir keine Götzenverehrung anschauen.
Es schauen vielleicht Menschen zu, die jetzt deine Geschichte gehört haben und vielleicht überführt wurden und jetzt da stehen, wo du einmal gestanden hast. Danke, Dr. Z.
Ja.
Dass du von Herzen weitergegeben hast.
Ja.
Ich kann sagen, dass dir das am Herzen liegt. Und wir werden beten.
Redet einfach mit Gott. Sagt Gott. Sagt Jesus. Herr Jesus, wenn das falsch ist, dann überzeuge mich davon. Seid ehrlich. Seid ernsthaft. Und sagt, okay, Herr, ich gebe es auf. Ich möchte sehen, ob du mich segnest oder nicht. Und schaut, ob ihr den Segen der Gewissheit habt. Sprecht mit Gott. Gott überzeugte mich, aber die Schrift ist eindeutig. Die Schrift ist eindeutig. Es ist ein nichtiger Ruhm. Der Apostel Paulus sagt, dass es eine vergängliche Krone ist, die keine Rolle spielt. Und kommt einander in Ehrbietung zuvor. Der Sport bringt einem nicht bei, andere mehr als sich selbst zu ehren, sondern das Gegenteil. Ellen White ist auch eindeutig. Die Adventgeschichte ist eindeutig. Und ich hoffe, ihr seid überzeugt. Ich hoffe, ihr seid bekehrt. Ich hoffe, ihr gebt auf und verbannt es aus eurem Leben. Und sagt, Christus, niemals wieder. Hilf mir, es zu hassen. Denn Ellen White sagt, dass Satan es sich ausgedacht hat. Satan hat den Sport erschaffen. Also in Luzifers Denken kam die Frage, wie verführe ich Adventisten? Und er schuf den Sport. Es gab 1893 eine Erweckung. Und augenblicklich wurde 1893 die Football-Liga in Michigan organisiert. Also warum solltest du dorthin gehen? Warum solltest du dem Ich und den Idolen dienen? Warum solltest du diese Leute zu Idolen machen? Durch Anschauen werden wir verändert. Schaut es nicht an. Seht auf Jesus. Macht Missionsarbeit. Tut Werke der Nächstenliebe in eurer Gemeinde. Geht öfter zu Gebetstreffen. Macht mehr Missionsarbeit. Studiert die Bibel. Wir studieren die Bibel nicht genug. Arbeitet mit euren Händen. Sucht ganzheitliche Erholung. Weist das zurück, was Ellen White ein goldenes Kalb nennt. Sie sagt, der Vorfall mit dem goldenen Kalb ist wie der Sport in unserer Gemeinde. Wir stehen auf, um zu spielen. Also wir müssen das goldene Kalb zerbrechen. Zerbrecht es. Fort mit ihm und konzentriert euch auf die Anbetung im Heiligtum und nicht auf die Anbetung des goldenen Kalbes.
Danke, Dr. Z. Dass du uns von Herzen weitergegeben hast.
Danke, Jesus.
Und ich kann sagen, dass dir das am Herzen liegt und wir werden beten, dass diese Botschaft in den Menschen nachklingt und der Heilige Geist das gebraucht.
Ich sprach letztes Semester in meiner Klasse darüber und einige Studenten kamen weinend zu mir und gaben den Sport auf. Ich bin voll Hoffnung. Und wenn ihr mich in den Kommentaren angreift, ist das okay. Ich liebe euch weiter. Ich liebe euch immer noch. Und ich bete, dass ich euch mehr lieben kann.